wieder zurück. Sagt der zweite Pfarrer, ich habe es mit Kanonendonner probiert. Das Ergebnis war, dass die Fledermäuse wieder da sind und ich habe einen Hörschaden. Der dritte sagt, ich habe keine Fledermäuse mehr im Glockenturm. Die anderen, na wie hast du das denn geschafft? Ganz einfach. Ich habe die Fledermäuse erst getauft und dann konfirmiert. Daraufhin hat sich nie wieder eine Fledermaus in der Kirche blicken lassen. Ich merke, einige haben ihn verstanden. Heute geht es thematisch um Beziehungen und dazu habe ich etwas im Internet gefunden. Da schreiben sie, Beziehungen werden von alleine, na, was meint ihr? Schlechter. Am Anfang ist eine glückliche Partnerschaft gekennzeichnet durch Leidenschaft. Erfüllung in der Liebe wird durch Hormone gewährleistet, das ist also Chemie in unserem Körper. Ja? Ganz ohne unser eigenes Dazutun. Später tritt eine starke Bindung ein, die Spannung lässt nach. Man hat den anderen vermeintlich sicher. Die Bemühungen umeinander werden allmählich immer weniger. In der Predigt werde ich darauf Bezug nehmen, allerdings geht es nicht um die Beziehung zum Partner, sondern um unsere Beziehung zu Gott. Ich schaue mal mit euch in die Bibel, ins Alte Testament, 3. Mose 6. Und da heißt es, und der Herr redete mit Mose und sprach, das Brandopfer soll bleiben auf dem Herd des Altars die ganze Nacht bis zum Morgen. Und es soll des Altars Feuer brennend darauf erhalten werden. Wir blenden das erste Bild ein. Da geht es weiter im Text. Das Feuer auf dem Altar soll brennen und nie verlöschen. Der Priester soll alle Morgen Holz darauf anzünden. Ständig soll das Feuer auf dem Altar brennen und nie verlöschen. Im Alten Testament finden wir verschiedene Opfer. Das Opfer war damals eine wichtige Form des Gottesdienstes, in dem sich der Mensch Gott unterstellte. Ich möchte jetzt gar nicht auf die verschiedenen Opfer eingehen, sondern auf einen besonderen Aspekt in unserem Bibeltext. Wir blenden es ein. Vers 5. Das Feuer auf dem Altar soll brennen und nie verlöschen. Als dieses Opfer erstmalig für die Israeliten von Gott eingesetzt wurde, kam das Feuer Gottes auf das Brandopfer. Das heißt in der Bibel, und Aaron, also der Priester, hob seine Hände auf zum Volk und segnete sie, nachdem er verschiedene Opfer dargebracht hatte. Und Mose und Aaron, die waren ja Brüder, nicht, gingen in die Stiftshütte. Das war die damalige Kirche, das war so ein Zelt, ein besonderes Zelt. Und als sie wieder herauskamen, segneten sie das Volk. Da erschien die Herrlichkeit allem Volk. Ich weiß nicht, was da los gewesen ist. Da erschien die Herrlichkeit allem Volk. Was ist da passiert? Wie sieht die Herrlichkeit Gottes aus? Ja, das muss was ganz Besonderes gewesen sein. Also man kann sich darüber Gedanken machen. Etwas Gewaltiges. Und dann heißt es im Vers 24, und ein Feuer ging aus von dem Herrn und verzehrte das Brandopfer und das Fett auf dem Altar. Da alles Volk das sah, frohlockten sie und fielen auf ihr Antlitz. Es war kein menschliches Feuer, was auf den Altar kam. Da ist keiner mit einem Feuerzeug hingekommen, mit Streichhölzern. Kein Mensch hatte dieses Feuer angezündet, sondern das Feuer Gottes kam husch, aus dem Himmel auf den Altar. Auf das Opfer. Das Feuer Gottes war somit auf dem Altar. Ihr kennt doch alle die Olympischen Spiele, ne? Habt ihr da schon mal was vom Feuer gehört? Ja, die Olympischen Spiele ursprünglich wohl in Athen, ja, erstmalig aufgeführt, habe ich so gelesen. Und da wird dann in Athen, da wo die Olympischen Spiele damals angefangen hatten, ein Feuer entzündet. Und dieses Feuer wird durch Fackelläufer an den neuen Austragungsort, wo auch immer auf der Welt der ist, hingebracht, durch diese Läufer. Und das Feuer soll nicht ausgehen, es soll brennend an den Austragungsort gebracht werden. Und da hatte ich vor Jahren gelesen, da kamen irgendwelche Störenfriede dazwischen und versuchten, das Feuer der Fackelläufer zu löschen. Ich weiß nicht, ob sie es geschafft haben. Ein Feuer soll erhalten bleiben, bis an den Austragungsort gebracht werden. Es heißt im Wort Gottes, der Priester soll alle Morgen Holz darauf anzünden. Ständig soll das Feuer auf dem Altar brennen und nie verlöschen. Dieses Feuer aus dem Himmel sollte immer erhalten werden. Die Priester waren damals dafür verantwortlich, dass das Feuer auch wirklich immer brannte. Wenn die Priester versagten und das himmlische Feuer verlosch, dann war es weg. Aus. Ein für alle Mal. Kein Feuer mehr aus dem Himmel. Das Feuer, was dann nur noch auf dem Altar brennen konnte, war ein menschliches Feuer, was man mit Streichhölzern oder wie auch immer angezündet hatte. Aber kein Feuer aus dem Himmel mehr, wenn man dieses Feuer ausgehen ließ. So, und ich möchte jetzt dieses alttestamentliche Geschehen ins Neue Testament rüberholen. Gott will, dass es in unseren Herzen brennt. Hey Leute, wie war das denn damals, als wir unser Leben dem Herrn Jesus gegeben haben? Ne? Bei vielen ist es ja schon Jahrzehnte her, ja? Bei mir auch schon über 40 Jahre. Wie war das damals? Ich will dir sagen, wie das war. Wir haben uns damals auf den Altar Gottes gelegt und dann haben wir gebetet. Herr, hier bin ich. Jesus, nimm mich an. Jesus, vergib mir. Jesus, ich will jetzt dir gehören. Und als du das getan hattest, kam ähnlich wie in diesem alttestamentlichen Geschehen das Feuer Gottes auf dich. Der Heilige Geist Gottes kam auf dich. Wir wissen das von Pfingsten, ne? Was die Leute da auf dem Kopf hatten, ne? Als der Heilige Geist kam. Da war auch was mit Feuer, ihr erinnert euch. Das Feuer Gottes kam auf uns. Der Heilige Geist soll jetzt Wohnung bei uns finden. Und dieses Feuer, diese Beziehung zu Gott, soll brennen und nie verlöschen. Tatsächlich, jeder von uns muss aufpassen, dass seine Liebe zu Gott und zu seiner Gemeinde, für die Jesus gestorben ist, nicht ausgeht. Da gibt es noch so eine ganz komische Stelle in der Bibel, die gefällt mir nicht, die gefällt euch nicht. 1. Petrus 5. Der Teufel läuft umher wie ein kleines Schmusekätzchen. Habe ich es richtig zitiert? Habe ich nicht, ne? Gut, ich wollte nur mal gucken, ob ihr auch mit mir hier seid und wach seid, ne? Da steht in der Bibel, der Teufel läuft umher wie ein brüllender Löwe und jetzt ist er auf der Suche, sagt die Bibel, wen er verschlingen kann. Also der Teufel ist aktiv, Leute. Und er läuft umher und guckt, wen kann ich mir grapschen. Satan will unser Feuer, unsere Beziehung zu Gott löschen, natürlich. Dabei hat er Zeit, er arbeitet hier sehr stark mit dem Faktor Zeit und dabei hat er einige Überraschungen parat, mit denen wir vielleicht nicht rechnen. Wir hatten einmal vor Jahren eine Kinderfreizeit gemacht vom Gospelzentrum, waren wir so mit 20 Kindern, kleine, auf dem Bauernhof und dann haben wir den Kindern gesagt, heute Abend werden wir ein Feuer anzünden, ein Lagerfeuer. Und eure Aufgabe ist es, dieses Feuer zu bewachen. Die ganze Nacht bis zum frühen Morgen, bis es hell wird, so lang müsst ihr dieses Feuer bewachen. Aber hört zu, es werden Strolche kommen, es werden Feinde kommen. Die werden versuchen, in der Nacht bis zum frühen Morgen euer Feuer zu löschen. Die Kinder hatten den Auftrag, wir als Mitarbeiter saßen auf dem Balkon, konnten die Szene zumindest hören, teilweise ein bisschen sehen, war verdeckt. Mit schönem Glas Wein auf dem Balkon, da haben wir gesagt, lass die Kinder mal bewachen und die Kinder liefen rum. Da ist einer, da kamen sie alle und liefen. War keiner, aber irgendwas hatten die gehört und die waren aktiv, die ganze Nacht, die waren verrückt, die waren aufgedreht, das glaubst du gar nicht. Wir als Mitarbeiter, wir haben gesagt, lass die mal müde werden, wenn es Tag wird, wenn es anfängt hell zu werden, dann kommen wir mit ein paar Eimer Wasser, dann sind die alle am Pennen. Und genauso war das gewesen. Wir haben uns hingelegt, schlafen. Die waren die ganze Nacht über auf, haben sich verrückt gemacht, die Kinder. Und wir sind dann am frühen Morgen gekommen und haben das Feuer gelöscht. Und was meinst du, was da los war? Die haben geheult, die Kinder. Die haben richtig, die waren sowas von fertig. Jetzt hatten sie die ganze Nacht über aufgepasst und es ist ihnen doch nicht gelungen. Dann hatten wir gesagt, die Verlierer müssen Brötchen holen. Und das war kilometerweit weg, der Bäcker. Ja? Und das mussten die auch noch machen. Das war der Preis, ja. Wir müssen aufpassen, ich auch, du, jeder von uns. Ich habe den Eindruck, das Problem vieler Christen ist nicht das, dass am Anfang keine Liebe zu Gott da ist, sondern das Problem ist, dass diese Liebe nun auch bleibt und zunimmt. Wie übrigens in vielen Beziehungen. Sag mal, was geschieht eigentlich, wenn ich den lieben Gott nicht mehr lieb habe? Hast du mal darüber nachgedacht, was dann eigentlich geschieht? Ich habe dazu Folgendes gesagt. Wer aufhört, Gott zu lieben, verändert sich. Ich verlasse dann die Werte mehr und mehr, die ich in Jesus im Glauben ergriffen habe. Und es findet so etwas wie eine Rückentwicklung statt. Und bei einem Feuer ist es ganz normal, dass es irgendwann erlischt. Es sei denn, man achtet drauf und legt Holz oder Ähnliches nach. Und deshalb lasst uns immer mal wieder was aufs Feuer, unsere Beziehung zu Gott drauflegen, damit es auch irgendwo brennend bleibt. Wie kann das ganz praktisch aussehen? Der Hans Günther hat schon ganz viel genannt, was ich hier stehen habe, aber ist ja egal. Ich gehe noch mal so ein Stück drauf ein, da sind wir ja einer Meinung, das ist ja gut. Und ich möchte euch jetzt mal einfach so einige Kohlen oder einige Holzscheite für unser Feuer nennen. Zunächst einmal, lebe in der Liebe. Gott ist Liebe, so heißt es in der Bibel. Da steht nicht, Gott hat Liebe, sondern Gott ist Liebe. Ich hatte vor Tagen eine Frau abgeholt in unseren Wohnzimmergottesdienst am Gospelzentrum. Die hat nicht mehr lange zu leben, nur noch einige Monate. Und ich habe da so eine Predigt aus dem Bauch gemacht, manchmal mache ich sowas. Und dann habe ich so erzählt, Menschen, die Jesus ablehnen, die Gott ablehnen, die werden dann eines Tages, wenn sie diese Welt verlassen, werden sie genau an den Ort kommen, wo Gott nicht mehr ist. Und da wird eben keine Liebe mehr sein. Da wird kein Licht mehr sein. Da wird keine Wärme mehr sein. Da wird keine Barmherzigkeit mehr sein. Und Menschen, die Gott ablehnen, die haben sich dann entschieden, dort zu sein, wo Gott nicht mehr ist. Und als ich diese Frau dann abends nach Hause gefahren hatte, sagte sie, das hat mich gefreut, weil ich kam mir auch ein bisschen blöd vor jetzt. Ne? Sie hat jetzt nicht so lange zu leben und dann mache ich jetzt sowas da. Sie sagte, du hast gesagt, wer Gott ablehnt, der wird eines Tages an den Ort kommen, wo Gott nicht mehr ist. Das hat mich nachdenklich gemacht. Gott ist Liebe. Was nicht aus Liebe geboren ist, ist nicht aus Gott geboren. Und wer die Liebe sucht, der sucht Gott. Und wer in der Liebe lebt, der hat Feuer. Es heißt in der Bibel im 1. Korinther 16, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Galater 5, da heißt es, denn in Jesus Christus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, jetzt kommt's, der durch die Liebe tätig ist. Bei Gott zählen gar nicht äußere Rituale, ja, Beschneidung oder was wir hier machen, ne? Was weiß ich. Das ist Gott gar nicht so wichtig, sondern Gott interessiert das Vertrauen, dass wir zu ihm haben, den Glauben, den wir haben, der durch die Liebe tätig ist. Darauf guckt Gott. Der nächste Punkt. Führe kein geistliches Single-Dasein. Wir hatten das, ich glaube, ich hatte das ja schon mal gesagt in meinen Predigten, das mit der Gemeinde ist ja so ein Ding, ne? Wenn wir so alle beieinander sind, ne? Und natürlich knallt es mal. Ich habe davon gelesen, dass sogar in manchen Ehen es knallen soll. Unglaublich, ne? Unglaublich. Ja, Leute, jetzt guckt euch doch mal an, oder kommt mal ins Gospelzentrum, wo ich da mittendrin bin. Ich sage manchmal, also ich soll keine Beleidigung sein, versteht mich richtig, das ist so ein bisschen Lutherdeutsch, wir haben doch alle irgendwo einen an der Klatsche. Also das meine ich jetzt positiv. Ne? Wir haben Macken. Dennoch, hau nicht ab in den Wald. Oh, die hat mich enttäuscht, die Gemeinde, jetzt hau ich ab. Es kann mal sein, dass die Verletzung so extrem ist, dass ich auch in der Seelsorge einem sage, dann guck vielleicht, dass du in eine andere Gemeinde gehst, ne? Also so zur Heilung. Aber das sind absolute Ausnahmesituationen. Ich spreche jetzt nicht von diesen Ausnahmesituationen. Ja? Also führe kein geistliches Single-Dasein. Den Herrn Jesus, den haben sie so enttäuscht, seine 12 Superapostel, ne? Was die da mit dem gemacht haben. Ja? Und er hat sich trotzdem auf seine Jungs immer wieder eingelassen und auch auf die anderen Menschen. Ja? Trotzdem, er wusste alles. Ja? Der nächste Punkt hat er schon gesagt hier. Rede mit Gott. Habe ich auch öfters schon gesagt, egal. Sag Gott alles. Hau ihm deine Wut entgegen, deinen Frust. Wenn du Gott gar nicht verstehst, sag es ihm, schrei es ihm entgegen. Gott hält das aus, weil das ist Gebet. Das andere wäre, dass man alles in sich hineinfrisst und dann passiert Folgendes. Du singst die Lieder hier mit, guckst vielleicht sogar noch in die Bibel, aber innerlich gehst du mehr und mehr Gott gegenüber auf Abstand. Die Beziehung zu Gott wird weniger. Wenn du dagegen bei Gott bleibst und sagst, Gott, ich bin wütend über dich, warum? Warum gerade? Ne? Mir muss das und dem passieren und jetzt schrei es ihm entgegen. Es ist Gebet und zwar ein unheimlich ehrliches Gebet. Es gibt kaum Gebete, die ehrlicher sind, wenn wir so geladen sind. Ja? Rede mit Gott übrigens nicht nur, wenn du was brauchst. Ne? Lieber Gott, ich brauche das und dann beten wir hierfür und dann beten wir dafür. Ne? Wie Kinder so sind, ist ja in Ordnung. Schließe ich gar nicht aus, können wir. Aber natürlich sollen wir mit Gott auch mal reden, ohne dass wir was brauchen. Ne? Das wäre doch auch mal ganz gesund. Ne? Sag ich mir zuerst, dann euch. Der nächste Punkt. Achte auf seine Weisungen und Gebote, sage ich auch wieder zuerst mir selbst. Und dazu muss man sie erstmal kennen. Also würde ich vorschlagen, hin und wieder in die Bibel schauen, ist ganz gut, denn da finden wir sie. Ich habe auch gelesen, der Predigt zuzuhören soll nicht schaden. Übrigens, das Beachten und Befolgen seiner Gebote ist nicht nur wichtig für meine Beziehung zu Gott, sondern es ist extrem wichtig für mich selbst, für mein Leben. Denn das Leben in, wenn man sich darauf einlässt, lesen ist das eine, darauf einlassen ist das andere. Denn das Leben in seinen Geboten bedeutet sinnvolle Lebensqualität, die man später nicht wie so oft bereuen muss. Ja? Und was eines Tages, wenn wir diese Welt verlassen müssen, auf dem Sterbebett keinen Bestand hat. Das hat auch im Leben keinen Bestand gehabt. Aber wenn wir uns auf Jesus einlassen und wenn er unser Vorbild ist, wie der mit Menschen umgegangen ist, wie der sich eingesetzt hat und so weiter, ich glaube, ich bin mir sehr sicher, das werde ich, wenn ich diese Welt verlasse in den letzten Tagen, da werde ich sagen, nein, Herr, das war gut, dass ich so gelebt habe, hier brauche ich nichts zurücknehmen. Gott sagt einmal zu seinem Volk, oh, dass du auf meine Gebote gemerkt hättest. Ne? Gott stöhnt da so ein bisschen. Das Volk hat es nicht gemacht und hatte große Probleme. Und Gott sagt, hättest du mal gehört. Ne? Ja, soweit. Der andere Punkt, rede mit anderen über Gott. Braucht keiner jetzt aufzeigen. Ich frage mal so in den Raum hinein. Wann hast du das letzte Mal mit einem Menschen über Jesus gesprochen? Wie lange ist das her? Einfach mal so zum Nachdenken. Man muss auch nicht erwarten, dass die Menschen bei mir anschellen und sagen, hör mal, erzähl mir mal was vom Herrn. Kann passieren, wunderbar, wenn das so ist. Ist eigentlich sogar die beste Möglichkeit. Aber manchmal müssen wir auf die Menschen zugehen und dazu brauchen wir auch Fingerspitzengefühl. Also wir holen hier nicht die Keule raus. Das bringt nichts, bringt gar nichts. In seltensten Fällen bringt das was. Mein Typ damals, der mich zum Glauben geführt hat, der hat tatsächlich die Keule rausgeholt. Heute stehe ich hier. aber meistens funktioniert das nicht. Ne? Seid sensibel mit Menschen, kommt in Liebe, Liebe überzeugt. Noch etwas, da sagt jetzt vielleicht einer, du, ich kann gar nicht reden, das fällt mir so schwer und auf Menschen zugehen, ich habe da einen ganz anderen Charakter, ich bin so, wie ich bin. Vollkommen in Ordnung, musst dir keinen Stress machen. Du hast trotzdem eine tolle Möglichkeit zu reden und zwar durch dein Leben. Da gibt es ein chinesisches Sprichwort, das heißt, das, was du bist, spricht lauter als das, was du sagst. Also ich habe eine Möglichkeit, auch nonverbal zu predigen. Eine Predigt des Lebens. Stellt euch mal vor, alle Gemeinden hier im Umkreis, jedes Gemeindemitglied würde das machen. Würde ständig auf Menschen zugehen und würde diesen Menschen, die noch nicht glauben, von Jesus erzählen. Ich glaube, wir hätten bald Platzprobleme. Hast du auch schon gesagt, der nächste Punkt, sei Gott dankbar. Ihr kennt doch in Jerusalem, habt davon gehört, diese Klagemauer, ne? Und ich glaube, es ist gut, dass es sowas gibt. Also so wie eine Klagemauer. Ne? Dass man einen Ort hat, wo man hingehen kann und klagen. Und ich hatte das schon im Gebet angesprochen. Ja, das ist gut, dass man ein Ventil aufmachen kann, Luft rauslassen kann, die sich angestaut hat. Gut. Aber das sollte nicht die Grundhaltung sein in unserer Beziehung zu Gott. Sondern ich glaube, wir sollten vielmehr eine andere Grundhaltung Gott gegenüber haben, dass wir Gott dankbar sind. Wir haben ein Lied am Gospelzentrum, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, das heißt, es ist ein wunderschönes, wäre auch schön für dich zu spielen, 10.000 Gründe heißt dieses Lied. Komm und lobe den Herrn, ne? Dieses ist das da, ne? 10.000 Gründe heißt dieses Lied. Jetzt sagt einer, so viele Gründe kann ich gar nicht nennen. Nachdenken. Dankbarkeit verändert das Herz und die Sicht der Dinge. Wir sind bei unserer Beziehung zu Gott, damit sie brennend bleibt. Habt ihr schon mal was von Erinnerungszeichen gehört? Ich nenne euch mal ein Beispiel aus der Bibel. Josua führte das Volk rüber ins verheißene Land, durchs Wasser. Und dann gab Gott den Auftrag, dass sie dort 12 Steine aus dem Fluss, aus dem Wasser mitnehmen sollten. Und sie sollten die auf der anderen Seite aufschichten, diese 12 großen Steine. Und dann sagt Gott, wenn eure Kinder und Kindeskinder und so weiter euch fragen, Papa, Opa, warum liegen diese Steine da? Und dann kannst du deinen Kindern erzählen, was Gott an seinem Volk getan hat. Erinnerungszeichen. Ich war mal Heimleiter vor 30 Jahren oder so, in so einem kleinen Altenheim. Und da gab es eine kleine, zierliche Frau, über 90, die war noch voll klar. Und Wally hieß sie. Und dann kam sie irgendwann mal an mit so einer Briefwaage. Ihr kennt die von früher, diese Briefwaage. Die war so ein bisschen vergoldet. Die war schon über 100 Jahre alt und sagte, Uwe, die möchte ich dir schenken. Na, ich sage, Walli, ich nehme hier nichts an, möchte ich nicht. Aber die hat mich richtig bedrängt und hat darauf bestanden. Na, habe ich sie angenommen. Und dann sagt sie, wenn ich mal nicht mehr da bin und du siehst diese Waage, dann wirst du dich an mich erinnern. Und das ist, wie gesagt, jetzt über 30 Jahre her. Ich habe im Wohnzimmer so eine Glasvitrine und steht in dieser Glasvitrine oben diese Waage von der Walli. Und immer, wenn ich diese Waage sehe, habe ich Walli vor Augen. Automatisch. Geht gar nicht anders. Also ihr glaubt gar nicht, welche Kraft auch in solchen, ich sag mal, ja, wie soll ich das nennen, in solchen spirituellen Zeichen, die wir uns machen, also in dem Ding selber ist natürlich nichts, aber wenn wir uns erinnern, ja, das wäre ja okkult, natürlich nicht. Aber die Erinnerung, ja, die bringt es. Und vielleicht hat Gott dir mal etwas gesagt, dir etwas versprochen. Damit wir das nicht vergessen, kann ich nur raten, dass wir uns vielleicht, es ist natürlich selten, dass man sowas macht, so viele Dinge gibt es ja auch nicht für Erinnerungszeichen, aber das eine oder andere hat durchaus seinen Sinn. Also ich kann das nur empfehlen, zu machen. Jetzt kommt etwas ganz Schönes, wo wir alle zucken. Da steht doch tatsächlich, welche Frechheit, Opfer für Jesus setzt seine Kraft frei. Mir ist aufgefallen, wo etwas Großes geschieht, nie ohne Opfer. Wenn ich an unsere Stiftung denke in Essen, Stiftung Glaubens- und Lebenshilfe, das ist ein großes Werk geworden. Wir haben 3 Kinderhäuser, ein Altenheim, wir haben eine Indienhilfe, Mazedonienhilfe, Rumänienhilfe, Gefängnisarbeit, Drogenarbeit, vieles mehr. Ich kriege das auf die Schnelle gar nicht zusammen. Da sind, als die Stiftung gegründet worden ist, da sind unheimliche Opfer gebracht worden, die man heute, die Gläubigen sind heute oft anders unterwegs, aber da haben viele Leute unheimliche Opfer gebracht. Die Stiftung fing damals so an, da hatte einer aus der Gemeinde ein Haus, was bezahlt war. Der hat das verkauft und das ganze Geld der Stiftung gegeben, so fing die Stiftung an. Wenn man eine Stiftung gründet, muss man ein Startkapital haben. Er hat sein ganzes Haus verkauft, er hätte jetzt Rente, mietsfrei, alles und hat es gespendet für Gott. So ging die Stiftung los. Ich sage ja nicht, dass wir unsere Häuser verkaufen müssen, das meint, ihr versteht mich richtig, es geht. Ohne Opfer wird nicht viel passieren. Ich meine jetzt nicht nur Geld, es geht auch um Zeit, um Hinwendung an Menschen, wo es manchmal auch schwierig ist, ne, für uns. Das ist ja umfassend zu sehen. Opfer für Jesus setzen seine Kraft frei. Wir nehmen den letzten Punkt. Nicht Gott muss uns folgen, wir folgen ihm. Jetzt würde man sagen, ja, ist doch klar. Vorsichtig. Wir haben immer Wünsche im Hinterkopf und Gott muss bitte dann auch so die Dinge bringen, wie ich mir das da hinten im Hinterköpfchen wünsche. Ne? Kenne ich von mir selbst, ich weiß, wovon ich rede. Der Glaube in den Kinderschuhen, der ist noch sehr davon geprägt, Gott als Wunschautomat zu sehen. Das ist normal. Ne? Da muss jetzt eine Entwicklung stattfinden, eine Reifung. Jesus hat aber gesagt, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Also ich bin immer persönlich auch ganz vorsichtig mit diesem Wort. Was heißt das denn eigentlich für mich? Habe ich wirklich mein Leben schon verloren an Jesus? Also ich denke da sehr drüber nach. Das Wort ist für mich nicht sofort so zu greifen. Wir nehmen das letzte Bild. Darüber haben wir gesprochen. Wir haben über Feuer gesprochen, über unsere Beziehung zu Gott. Wir haben gesagt, der Widersacher hat Zeit und er möchte das Feuer, wie bei den Kindern, löschen. Muss gar nicht sein, wir brauchen keine Angst haben. Wir halten uns an Jesus. Hier ist auch kein Zwang gemeint. Eine Beziehung lebt nicht von Zwang. Das ist keine gute Beziehung. Wenn eine Beziehung von Zwang geprägt ist, ist sie rückwärts. Ja, das ist nicht gut. Sondern wir leben in Freiheit, in Liebe zu Gott, wir suchen Gott, wir fühlen uns aufgehoben und so weiter. Ich bete noch einmal mit uns. Als Gebetsgemeinschaft bete ich jetzt für alle. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du alles für uns klar gemacht hast, dass du sogar eine Wohnung in der Ewigkeit für uns bereitet hast. Jeder kriegt da irgendwas. Und wir werden glücklich sein bei dir. Und jetzt ist alles noch so schattenhaft. Jetzt drückt diese Welt uns noch so sehr und unsere eigenen Widersprüche. Wir sind ja Teil dieser Welt. Aber Jesus, wir kommen zu dir wie Kinder jetzt. Und wir bitten dich, halte du uns fest, halte unseren Glauben fest, dass wir eines Tages dann rüberkommen, wenn wir unseren Leib hier liegen lassen, in die Ewigkeit zu dir. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen.